Marke und Robe. Ja, hallo liebe Freunde, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Marke und Robe mit altbekannten Teilnehmern und mit einem Gast. Ich begrüße erstmal den Peter-Alexander Meißner, unseren Polizisten.
Ja, guten Tag, ich freue mich wieder dabei zu sein. Letztes Mal hat ja leider nicht geklappt, aber diesmal wieder dabei und ich freue mich auch auf unseren Gast. Hallo Thomas und hallo Gast.
Hallo Gast, unser Gast. Ich stelle mal kurz unseren Gast vor. Das ist der Dr. Fabian Horn, der FDP-Bundestagswahlkampfkandidat für den Wahlkreis 69, der Direktkandidat, der den Wahlkreis gewinnt und dann für uns in den Bundestag einzieht. Hallo Fabian.
Hallo Thomas, hallo Alexander, ich begrüße euch.
Schön, dass du da bist.
Hallo Fabian.
Danke für die Einladung.
Ja, schön. Wir sitzen natürlich auch heute wieder nicht zusammen, sondern Corona-Lockdown-bedingt an den Headsets, aber das hat sich ja bis jetzt bewährt. Erstmal vielleicht zu dir, Fabian. Erzähl mal ein bisschen was von dir, denn unsere Zuhörer werden dich bestimmt ganz gern kennenlernen wollen.
Ja, also ich bin seit dem Jahr 2006 in Magdeburg. Ich bin selbst promovierter Volkswirt. Ich habe am Lehrstuhl für internationale Wirtschaft bei Professor Dr. Paket zu den Folgekosten von Staatsbankrotten promoviert. Dort habe ich dann auch unter anderem Wirtschaftskrisen analysiert, was jetzt eben auch im Corona-Nexus ein sehr aktuelles Thema ist. Und das ist auch mitunter ein Grund für den Einstieg meinerseits in die Politik, weil ich mein Wissen und meine Kenntnisse und Fähigkeiten dort gerne mit einbringen möchte. Ich bin derzeit im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalts tätig. Ich bin verheiratet, evangelisch reformiert. Ich habe zwei Töchter und die eine ist jetzt 2,5 Jahre alt und die andere wird jetzt 2 Monate alt. Und ich bin ansonsten begeisterter Oldtimer-Fahrer. Ich habe einen schönen alten BMW E30 Cabrio von 1989.
Wow, Wahnsinn.
Oldtimer ist cool.
Ja. Und was wir wissen, unsere Zuhörer aber noch nicht, ist, dass du ja auch international privat vernetzt bist. Erzähl mal was. Du hast eine Frau, die...
Ja, meine Frau stammt ursprünglich aus Mexiko. Sie hat hier in Magdeburg studiert. Und wir haben uns natürlich, wie das so üblich ist, in der Universität kennengelernt, weil wir dort nebeneinander saßen in der Vorlesung. Und ja, es ist, die Universität ist nach wie vor der größte Heiratsmarkt, den wir haben.
Dr. Paquet ist nicht eingeschritten?
Nein.
Oder war das nicht seine Vorlesung?
Es war auch nicht seine Vorlesung.
Ah, na dann hättet ihr euch natürlich nur auf die auf das Thema konzentriert.
Ja. Da haben sie ja, die haben wahrscheinlich zusammen die Wirtschaftskrisen analysiert.
Das war sogar Family and Population Economics.
Wow.
Wurden Fragen beantwortet, wie zum Beispiel ökonomische Gründe für das Heiraten und ähnliches.
Oh, gibt's da was?
Oh, das ist ja ein Aufhänger. Das ist ja ein Aufhänger. Stell dir vor, du sitzt in einer Kneipe und erzählst ein bisschen über die ökonomischen Gründe. Da fliegst du doch sofort raus aus dem Gespräch, aber in der Uni ist das cool.
Genau. Lass uns mal über die ökonomischen Vorteile unserer Heirat reden.
Ja, genau. Aber dann hast du ja einen Draht nach Übersee, denke ich mal, oder Fabian?
Genau, ich habe einen großen Familienteil, der lebt in Mexiko und ein anderer großer Teil, der lebt auch mittlerweile in Texas, USA. Und ich selbst habe auch in Kanada studiert und ich habe an zwei Schüleraustausch in einem Universum, an einem Schüleraustausch für 2 Wochen oder 3 Wochen und einem Universitätsaustausch in die USA teilgenommen, einmal nach Indiana und einmal in Wisconsin. Ich unterstütze selbst natürlich Joe Biden und bin sehr dafür, oder freue mich sehr darauf, dass jetzt nun mal die transatlantischen Beziehungen massiv besser werden. Also ich bin auch ein begeisterter Transatlantiker und da war die Zeit mit Donald Trump eigentlich katastrophal.
Also du, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, Wirtschaftskrisenforscher, denkst du, wir sind in einer Wirtschaftskrise, weil die Börse boomt überall, die Aktienkurse die sprinten in die Höhe?
Meine nicht.
Wo ist die Wirtschaftskrise?
Nun, wir haben -5% Wachstum jetzt im letzten vergangenen Jahr gehabt. Das ist schon eine gravierende ökonomische Krise. Die Börsen gehen natürlich davon aus, dass jetzt sehr schnell eine Erholung, da sind ja die Erwartungen mit eingepreist und da wird natürlich jetzt auch eine starke Erholung erwartet in der Zeit nach Corona, wenn wir denn nun mal alle geimpft werden. Nun ist es natürlich so, dass die großen Unternehmen, die auch aktiennotiert sind, denke ich, sehr gut durch die ökonomische Krise oder vergleichsweise gut durch die ökonomische Krise durchkommen werden. Anders sieht es bei den kleinen inhabergeführten Unternehmen aus.
Denkst du, die werden Probleme bekommen?
Mitunter ja. Also ich habe das selbst jetzt bei der Hebamme meiner Frau erlebt. Die musste jetzt ihre Praxis schließen, weil sie nicht für Corona-Hilfen anspruchsfähig war, weil sie eben auch noch eine Teilzeitbeschäftigung im Krankenhaus als Hebamme ab und damit ist sie aus sämtlichen Corona-Hilfen rausgeflogen. Sprich, sie hat eigentlich nur Miete für diese Praxis bezahlt und konnte dort keine Kurse, Reichsschwangerschaftsgymnastik oder dergleichen anbieten. Und das ist wirklich ein bitteres Ergebnis, welches wir in dieser Corona-Pandemie haben. Ich sehe auch gravierende Probleme bei unseren Gastronomen, die jetzt massiv unter der Corona-Krise leiden. Sie können allenfalls außer Haus verkaufen. Sie kommen nicht auf den Umsatz, den sie sonst hatten. Und haben ihre Mitarbeiter zum großen Teil in Kurzarbeit gestellt. Auch die Friseure können nicht arbeiten. Die Friseursalons sind geschlossen.
Ja,
die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Und das ist schon schwierig. Also mitunter werden es ist fraglich, ob wirklich alle, die jetzt geschlossen haben, auch wieder öffnen können.
Und gerade Sachsen-Anhalt ist ja da sehr betroffen von, würde ich mal sagen, weil wir hier von den kleinen und bis maximal mit mittelständischen Unternehmen sehr, sehr, sehr abhängig sind. Da wird es uns wahrscheinlich hier noch richtig treffen, fürchte ich.
Aber das hört sich jetzt sehr negativ an. Also ich
denke
mal, wenn wir Corona durchgeimpft sind, also die natürlich wollen und das freiwillig machen, gibt es dann Licht am Horizont? Gibt es Möglichkeiten, also der Wirtschaft Beine zu machen?
Ja, also ich habe mir ein 20-Punkte-Programm ausgedacht mit unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man eben jetzt nach Corona die Wirtschaft wieder zum Laufen bringt, dass wir eben tatsächlich wieder so wirtschaften können, wie in der Zeit danach, also so eine Art neue Wiederaufbau nach Corona haben.
So, 20-Punkte-Programm. Wir haben uns natürlich vorbereitet. Fabian hat uns seinen 20-Punkte-Plan geschickt und ich lese den jetzt von Punkt 1 bis 20 vor. Nein, Scherz. Mache ich natürlich nicht.
Ich war gerade.
Also, nein, das.
Aber Fabians.
Um Gottes Willen.
Corona-Plan, also da sind viele Punkte dabei. Aber da musste ich erstmal zweimal drüber nachdenken. Dann hat es selbst bei mir geklingelt. Und ich bin jetzt nun wirtschaftlich nicht so fit wie du. Können wir da ein paar Punkte mal durchsprechen aus deinem Plan? Ist ja sicherlich auch interessant für die Hörer, was man konkret machen kann. Also nicht nur dieses, wir wollen die Wirtschaft wieder ankurbeln, sondern ganz konkret, was kann man dort tun?
Ja,
also viele Steuerentlastung hast du drin, ja.
Genau. Also wir haben viele Steuerentlastungen drin, damit schlicht und ergreifend die Bürgerinnen und Bürger wieder mehr Geld in der Tasche haben. Natürlich muss das auch in irgendeiner Art und Weise finanziell im Staatshaushalt gegenfinanziert werden. Da schlage ich dann Subventionsabbau vor, zum Beispiel bei den derzeitigen Förderungen unserer Plug-in-Hybride, die letzten Endes nie geladen werden und mit viel Benzin dann ihre schweren Batterien durch die Gegend transportieren.
Ja, okay.
Ja. Was tankt dein BMW?
Das ist ein Benziner. Ich glaube, da bin ich sogar gegenüber so einem Plug-in-Hybrid, der dann auch einen 4- oder einen 6-Zylinder drin hat und eine Batterie mit sich führt, die, naja, für mindestens 50, 60 Kilometer Reichweite sorgt, der dann tatsächlich nie geladen wird, weil er von einem Außendienstmitarbeiter bewegt wird, der viele Kilometer reist, ja. Dann bin ich mitunter sogar fast sparsamer mit dem Ding. Also nein, ich kann ihn auf 8-9 Liter fahren und ich glaube, wenn man jetzt in so einem Plug-in-Hybrid auf den Pin drückt, dann steht da mehr am Ende.
Und du fährst ja sie nicht, denke ich mal, oder? So wie wir dich kennen, du fährst ja bestimmt nicht.
Also Rasen ist damit nicht. Damit gleitet man gemächlich genau. Über die Landstraße.
Ja,
es reicht es zu wissen, dass er schnell fahren kann.
Ich denke auch, die Gesamtenergiebilanz, wenn ein Auto 30 Jahre unterwegs ist, gegen die Autos, die jetzt alle 6 Jahre durchgetauscht werden, ich glaube, da ist der gesamte Energie und die Gesamtenergiebilanz wahrscheinlich besser.
Also, ja, es sind dann nur mitunter komische Dinge, die man dann auch mal austauschen muss, wie zum Beispiel die Sicherheitsgurte, weil die dann nicht mehr funktionieren. Also da funktionierte dann der Verschluss bei einem Sicherheitsgurt dann irgendwann nicht mehr. Also, es ist schon interessant. Das sind Sachen, wo man denkt, dass die eigentlich nicht kaputt gehen können.
Das kenne ich. Da sind wir Leidensgefährten. Genau, aber ich lese hier Punkt 3 in deinem 20-Punkte-Plan, Bürokratieabbau. Was hat das mit Corona zu tun?
Und wir haben jetzt wieder den Vorschlag aus dem Kabinett, dass geplant wird, dass Restaurants und Gastronomiebetriebe, die eine bestimmte Größe überschritten haben, verpflichtet werden, Mehrweggeschirr für das To-Go-Business vorzuhalten. Das bedeutet, dass die Gastronomen, die jetzt gerade durch die derzeitige ökonomische Krise mit dem Rücken eigentlich zur Wand stehen, noch einmal gezwungen werden, massiv zu investieren, um sich eben diese mehrwegfähigen Behältnisse anzuschaffen, damit sie das dann Kunden für das To-Go-Geschäft anbieten können. Das sind natürlich Kosten, die will man jetzt den Gastronomen derzeit nicht aufmüpfen. Natürlich ist die Sache wieder gut gemeint. Man möchte den Plastik- und Müllverbrauch reduzieren. Aber dann gibt es meiner Meinung nach auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass man es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht oder den Konsumenten ermöglicht, mit ihrem eigenen Tupperware-Geschirr zu einem Restaurant zu gehen, damit dann das dort aufgefüllt wird und man jetzt eben nicht dazu den Gastronomen dazu zwingt, dieses Paket an oder diese Behältnisse anzuschaffen, zumal ich jetzt auch beispielsweise nicht wüsste, wie ein Mehrweg-Pizza-Karton aussehen würde, der wäre doch schon vergleichsweise groß.
Aus Hanf.
Ja, gemeint ist nicht immer gut aus gemacht,
Also aus Hanffasern, oder? Das wäre doch mal nachhaltig.
Oh, jetzt muss ich ja dienstlich einschreiten.
Die Hanffasern werden ja so legal angebaut. Also es sind ja dann Landwirte, die bis zu einem bestimmten THC-Grad das anbieten dürfen.
Ja, das ist auch richtig. Und das hat sich tatsächlich, kleiner Ausflug, das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren massiv verändert. Wenn ihr so die Filme von den Hippies kennt, so aus den, wann waren die? 70ern?
60er.
Mit ihren Joint, die sie geraucht haben, dann hatte das vielleicht ein THC-Gehalt von 5%. Und heute die Sachen, die so auf dem Markt verkauft werden, die haben dann schon das Doppelte. Und also das hat dann nicht mehr so viel mit der weichen Droge zu tun, die man so kennt. Aber das bloß als Abkürzung.
Ja. Oder als Überleitung zu Punkt 20.
Ja.
Denn da lese ich gerade, kontrollierte Legalisierung von Cannabis.
Oh wei, das sprengt den Podcast.
Aber macht ihn auch interessant.
Also es ist letzten Endes ein zusätzlicher Markt, den wir damit aufbauen können. Es sind zusätzliche Arbeitsplätze, die wir schaffen von Menschen, die eben Cannabis-Produkte verkaufen können. Also dieses sogenannte Recreational Marijuana. Es gibt Berechnungen, demzufolge allein der Staat durch die Steuereinnahmen aus diesem Bereich 1 Milliarde Euro einnehmen könnte. Und dann kann man diesen Markt auch dahingehend regulieren, dass das Marihuana wieder zu diesem alten Hippie-Kraut zurückkommt.
Naja, es ist natürlich eine schwierige Diskussion, ja. Das ist, aber Also ich bin ja ein bunddeutscher Kriminalbeamter und wir vertreten ja tatsächlich eine Entkriminalisierung des Drogenmarktes, also nicht nur Cannabis, sondern grundsätzlich aller Drogen, weil das Kriminalisieren von Konsumenten ist aus unserer Sicht nicht zielführend. Mhm. Allerdings wollen wir es nicht gleich legalisieren, sondern wir sagen, es gehört aus unserer Sicht in den Bereich der Ordnungswidrigkeiten, gerade was den Konsum betrifft, ganz klar abgegrenzt davon der illegale Handel. Das ist, das muss man natürlich, also weiterhin als Straftat werden. Mhm. Und das Problem bei einer Legalisierung ist natürlich, wenn du Cannabis legal verkaufst unter den Qualitätskontrollen, die du ja auch angesprochen hast, mit einer bestimmten THC-Qualität, wirst du andere Preise haben. Mhm. Und dann wird der Schwarzmarkt natürlich von den Leuten, die das in irgendeiner alten Scheune großziehen, trotzdem günstiger sein. Das heißt also, der illegale Handel wird weiter ein Problem bleiben.
Hm. Meinst du? Ja gut, das haben wir bei Zigaretten auch. Das haben wir bei Zigaretten auch, dass es illegalen Zigarettenhandel gibt. Allerdings denke ich auch, dass die Menschen dann eher auf die Qualitätsprodukte schauen. Das sehe ich eben ähnlich wie beim Bier, welches sie abends trinken, oder beim Glas Whisky, welches sie abends zu sich nehmen, dann eben beispielsweise einen Keks essen, der sie dann für 3-4 Stunden entspannt, sodass sie dann am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen können. Da brauchen wir natürlich, es muss konkret kontrolliert werden, wir brauchen da konkrete Angaben, wie viel da drin ist, und wir brauchen natürlich dann auch für den Straßenverkehr und Ähnliches dann auch Grenzwerte, wie Sie sie beim Alkohol auch kennen.
Also wir können uns ja im Moment entspannt zurücklehnen und können mal nach Kanada schauen. Da gibt es ja das flächendeckende Experiment, das zu legalisieren. Mhm. Also die haben ja den Cannabiskonsum legalisiert, und dann müsste man so in 1-2 Jahren mal die Ergebnisse sich ansehen und dann vielleicht politisch auch darauf reagieren bei uns. Mhm. Also je nachdem, wie es denn da erfolgreich oder nicht erfolgreich ist.
Na, wir haben ja auch
die Holländer fahren doch ganz gut damit, oder?
Ja, die Holländer haben es gerade wieder zurückgefahren, weil der illegale Handel ja doch sehr massiv ist. Also Portugal hat eine ähnliche Variante, wie wir sie vorschlagen, dass man den Konsum quasi in den Bereich der Ordnungswidrigkeiten führt. Das halte ich auch für eine sinnvolle Sache. Also, dass man die Leute auch nicht kriminalisiert, wenn ein Jugendlicher einen Joint raucht, dann Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet werden mit allem, was da so dranhängt. Du wirst das kennen, Thomas.
Na ja, klar. Ja. Ich hatte letztens einen, musste dann auf der Straße seine Schultasche auskippen, und da war nun mal blöderweise ein Joint drin. Und dann hatte der natürlich als Gymnasialschüler dann ein fettes Strafverfahren am Hals. Und
das kann ja,
und das war nun wirklich, also weit weg von Sucht und Einstiegsdroge. Das war halt einfach nur mal, weil es cool ist und weil es eben hin ist. Und wenn du die Leute jetzt dafür bestrafst, das finde ich nicht angemessen. Also gut, das wird ja dann in den meisten Fällen wird's ja dann eingestellt, wenn es ein erster Fall ist und
das ist übrigens
die geringe Menge, und das ist ja ein anderes Thema. Aber das
ist aber übrigens ein Punkt, warum ich Ordnungswidrigkeiten gut finden würde, weil wenn ich jetzt sagen würde, wenn du einen Joint hast, dann kriegst du eine Uvi mit einem Ordnungsgeld von 50 Euro, dann würden wahrscheinlich die meisten Konsumenten es erstmal merken, dass es nicht in Ordnung ist, weil die Strafverfahren werden ja regelmäßig eingestellt.
Ja, das stimmt.
Und dann hätte man
dann
hätte man vielleicht auch eine erzieherische Wirkung, sage ich mal. Also ich bin da nicht so weit weg von euch, aber ich habe natürlich immer mit den Händlern zu tun, und da sieht man eben nicht so schöne Sachen. Ja,
den würde ich natürlich gerne das Business damit auch wegnehmen wollen.
Okay, also bevor Cannabis den Podcast sprengt.
Ja.
Sachsen-Anhalt als Pilotland für die Legalisierung.
Oh wei. Nee, das ist immer schwierig. Nein, okay. Also haben wir es in den USA. Da gibt es ja einige Bundesstaaten, in denen es legalisiert ist, und andere wiederum nicht.
Wie ist das in Texas?
In Texas nur aus medizinischen Gründen, soweit ich das mitbekommen habe.
Bisher. Kalifornien ist legal, glaube ich. Ja? Mhm. Und gibt es da Erfahrungen aus deiner Sicht? Also
für deine Family oder so? Bisher nicht, nein.
Nein.
da weiß ich jetzt überhaupt nichts.
Frag mal, Fabian.
Ich frag mal nach, ja.
Naja, also ich sag mal so, man sollte ja, bevor man sowas legalisiert, was natürlich oder eben als Ordnungswidrigkeit umwandelt, was natürlich ein sehr großer Eingriff ist, sollte man sich schon Länder anschauen, wo das gemacht wird und dann auch genau hinschauen, was da für Probleme dann mit einhergehen. Also man muss da ja nicht sehenden Auges in irgendwelche zusätzlichen Probleme laufen.
Genau.
Okay.
Wir gründen eine Projektgruppe, würde ich vorschlagen.
Genau.
Wir stellen uns zur Verfügung.
Aber können wir eigentlich die 20 Punkte in die Shownotes packen? Kriegen wir das hin?
Na klar.
Ja, okay.
Ja.
Bei Punkt 5, Lohnnebenkostenbefreiung für Neueinstellungen aus der Arbeitslosigkeit und von Absolventen für 6 Monate.
Genau. Also es ist so, wenn jetzt jemand neu auf dem Arbeitsmarkt kommt und die Unternehmen eben aufgrund der Wirtschaftskrise, der Corona-Krise nicht einstellen oder sie sich schlicht und ergreifend niemanden nicht in dem Maße leisten können, wie sie es sich wünschten, würde ich dahin gehen, dass man eben für die Neueinstellung, damit diese überhaupt stattfinden, zunächst einmal die Lohnnebenkosten für 6 Monate erlässt. Nach 6 Monaten kommen die dann natürlich wieder zum Einsatz. Es ist auch dahingehend sinnvoll, als dass man ja innerhalb von 6 Monaten auch noch keine Ansprüche beispielsweise auf Arbeitslosengeld erworben hat, erst nach einem Jahr.
Was meinst du mit Absolventen?
Absolventen, Menschen, die jetzt gerade die Universität verlassen haben zum Beispiel oder Menschen, die ihre Ausbildung beendet haben.
Ah, okay. Ja, für die ist es im Moment schwer, ja. Die sind fertig und im Moment stoßen die auf einen Arbeitsmarkt, der so ein bisschen runtergefahren oder ziemlich oder sehr runtergefahren ist.
Also es gibt da keine offenen Arme. Es gibt zwar noch Stellen, die ausgeschrieben sind, aber denen müssen natürlich auch passen.
Aber in der Richtung hast du relativ viel drin. Ja, wenn ich sehe, Punkt 7, ich mach mal 5 und 7 zusammen, weil ich dazu dann auch im Nachgang mal noch eine Frage hätte. Punkt 7 sagst du, 80% Regelung bei Arbeitslosen, also eine 80% Regelung bei Arbeitslosen, die einen neuen Job mit geringerer Entlohnung annehmen. Das musst du mal für mich und für die Hörer erklären.
Also die Idee dahinter ist die folgende. Wir stellen uns mal vor, jemand arbeitet beim Automobilzulieferer in der Industrie und diese Person verdient 2.500 Euro netto im Monat. Nun wird eben aufgrund der gesunkenen Nachfrage nach Autos, Corona-Kontext, schließt das Werk oder es werden viele Mitarbeiter entlassen und dieser Mensch sitzt jetzt nun erstmal steht ohne Job da. Jetzt sieht diese Person, dass ein neuer Job dasteht, beispielsweise im Bereich der Alten- und Krankenpflege oder als LKW-Fahrer, wo er jetzt allerdings nur 1.800 Euro netto verdienen würde. Sprich, wenn diese Person jetzt diesen neuen Job annehmen würde, würden einfach mal 700 Euro wegfallen. Und sind wir mal ehrlich, das ist schon etwas, da schluckt man, wenn man vor diesem Problem steht.
Und ist ja wahrscheinlich auch so, dass er den Job möglicherweise gar nicht mal annehmen müsste, wenn das Arbeitsamt ihn dahin vermittelt, weil die Einkommensdifferenz möglicherweise zu hoch ist. Ja?
Genau, das käme noch dann mit hinzu. Und meine Idee ist es nun, befristet für jene Menschen, die jetzt in den Jahren 2020, 2021, je nachdem wie lange jetzt die Corona-Krise noch dauert, auch noch Anfang 2022, ihre Stelle verlieren, dass diese Menschen eben von dem Arbeitsamt einen Plus erhalten, sodass sie auf mindestens 80% ihres letzten Nettolohns kommen, wenn sie eben einen geringer bezahlten Job auch annehmen. Und damit würde dann diese Person nicht von 2.500 auf 1.800 Euro runterfallen, sondern hätte dann immer noch 2.000 Euro, also 80% von den vorherigen 2.500 Euro in der Tasche und stünde damit wirtschaftlich und finanziell eben schlicht und ergreifend besser da, als wenn diese Person jetzt tatsächlich für 1.800 Euro arbeiten müsste.
Also ich finde die Idee unglaublich interessant. Die Frage, die sich mir gestellt hat, wenn ich jetzt zum Beispiel Unternehmer wäre, ich hoffe mal, Corona-Krise endet im zweiten Quartal, dritten Quartal diesen Jahres und schaue dann mal, ob ich jemanden einstelle, dann würde ich vielleicht jemanden aus der Arbeitslosigkeit einstellen, dann würde ich für 6 Monate die Lohnnebenkosten sparen und würde den dann zu einem geringeren Entgelt einstellen, als ich das vielleicht könnte, weil er kriegt ja sowieso noch Also hier diese Übergangs, ich sehe da so eine latente Missbrauchsgefahr. Wie kann man?
Ja, also natürlich gibt es da eben in einer gewissen Art und Weise Mitnahmeeffekte. Das ist häufig bei Förderprogrammen und Ähnlichem so. Allerdings wird sich beispielsweise kein Arbeitnehmer freiwillig seinen derzeit gut bezahlten Job aufgeben, um dann eben schlechter bezahlt in einem anderen Job tätig zu sein. Der hat ja auch den Anreiz, zum möglichst hohen Gehalt letzten Endes zu arbeiten. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass viele Unternehmen sich schlicht und ergreifend die Lohnnebenkosten, dass sie zwar jemanden gerne einstellen wollen, aber tatsächlich noch gewisse Art und Weise wirtschaftlich, also sich ein bisschen zurückhalten sind, weil sie nicht wissen, was letzten Endes passiert und dann eben durch diesen Anreiz Lohnnebenkostenerlassung dann diese Person einstellen. Es betrifft ja sowohl den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer letzten Endes. Die würden ja beide erstmal diese Lohnnebenkosten einsparen. Außerdem ist das ja, wie gesagt, nur befristet für 6 Monate. Sprich, nach diesen 6 Monaten sind diese Lohnnebenkosten wieder zu bezahlen. Man könnte das ja auch beispielsweise dahingehend durchführen, dass man das beispielsweise nicht für befristete Stellen durchsetzt. Das heißt, wenn jetzt eine Befristung von 6 Monaten da ist, dass man für diese Zeit dann eben nicht diese Lohnnebenkosten erlässt.
Oder mit so einer Nachbeschäftigungszeit, ja, dass du dann sagst, so nach der Förderung musst du als Arbeitgeber dann möglicherweise dann auch nochmal 6 Monate den weiter beschäftigen. Das ist ja jetzt auch schon bei vielen Förderungen so, dass der dann auch noch verpflichtet wird, der Arbeitgeber aus eigenen Mitteln den Arbeitnehmer dann weiter zu beschäftigen. Mhm. Das könnte man ja sicherlich alles dann da noch mit so überlegen, denke ich. Also eine interessante Sache. Sicherlich für das Wiederhochfahren dann auch gute Idee.
Guter Start.
Ja. Guter Start.
Ist dir das eigentlich alles alleine eingefallen? Oder?
Das habe ich mir alles heute früh ausgedacht.
Ironie kommt auch im Podcast nicht gut rüber, glaube ich. Nee, mal ernsthaft? Also.
Nee, habe ich mir wirklich heute früh ausgedacht. Ja, ich habe mich hingesetzt. Mensch, was kann man da machen? Und
cool.
Das sind dann diese Punkte, die ich mir halt so ausgeschrieben habe.
Ja gut, viele Sachen sind ja nicht wirklich neue Sachen, aber in der Konstellation und in dieser Zusammenführung würden die natürlich schon ihre Wirkung entfalten, denke ich. Ja. Und du sagtest ja, du hattest auch mit einem Wirtschaftsprofessor nochmal einige Sachen besprochen, der sogar meinte, 80% wäre nicht sinnvoll, sondern...
Ja, er meinte, geh mal auf 90% hoch.
Okay.
Dann kriegst du 70.
Stimmt. Ja. Nee, weil die Kosten wären jetzt nicht so dramatisch viel höher und er hätte halt noch mehr Geld in der Tasche.
Okay, Geld in der Tasche ist ja immer nicht verkehrt, ja.
Na, wenn du es dann wieder unter die Leute bringst und nicht in der Tasche lässt.
Naja, auch wenn es in der Tasche bleibt, ist es dann am Ende bei der Bank und wird dann wieder für Kredite an Unternehmen rausgegeben, die damit investieren. Also es ist nicht alles schlecht.
Senkung der Regeln für Privatinsolvenzzeiten auf 2 Jahre.
Wir haben ja derzeit eine 6-jährige Privatinsolvenzzeit. Das führt natürlich jetzt dazu, dass wenn jetzt Unternehmen gerade aufgrund der Corona-Pandemie pleite gegangen sind und die Menschen, die dieses Unternehmen geführt haben, mit dem Unternehmen zusammen in die Privatinsolvenz gehen, dass die dann erstmal 6 Jahre gerädert werden, sage ich mal. Und in dieser Zeit werden sie natürlich kein neues Unternehmen aufmachen, obwohl das im Zweifelsfalle sehr, sehr gute Unternehmer sind, die sehr gute Unternehmen führen können, die da eine Kompetenz drin haben und auch sehr gerne wieder ein Unternehmen führen möchten. Und wenn wir sie jetzt 6 Jahre vom Markt fernhalten, dann haben wir eben 6 Jahre lang diese Unternehmung nicht. Deswegen würde ich das auf 2 Jahre reduzieren. Es gibt jetzt schon die Möglichkeit, die Insolvenzzeit, wenn man jetzt bestimmte Summen zurückzahlt, stark zu reduzieren. Das würde ich dann auch von den 2 Jahren aus noch so durchsetzen, dass auch da die Möglichkeit besteht, die Insolvenzzeit extrem zu kürzen, sodass die Menschen dann wieder schnell ein neues Unternehmen gründen können. Es ist ja nun letzten Endes nicht die Schuld des Unternehmers, dass die Corona-Pandemie ausgebrochen ist und die Bundesregierung sich entschieden hat, dass eben der Laden XY zu schließen sei, sondern es war eben letzten Endes die Bundesregierung und die Corona-Pandemie, die dafür zu Sorge getragen hat. Und damit wir diese Unternehmen schnell wieder haben, muss diese Insolvenzzeit dringend verkürzt werden. Es gibt ja beispielsweise sehr gute Restaurants, die würde ich sehr vermissen, wenn die nicht mehr da sind.
Ah, daher wird der Witz. Also
ja. Friseure.
Genau. Die auch.
Gute Friseure.
Aber bei dieser Insolvenzzeit, eine kurze Frage, willst du das dauerhaft verändert haben oder nur für diese Corona-Pandemie? Also, Frage, die ich dranhängen wollte, da hatte ich mit Thomas auch schon mal drüber diskutiert. Wir haben ja eigentlich einen europäischen Wirtschaftsraum und es gab ja in Europa auch schon vor Corona unterschiedliche Regelungen, was Insolvenzen betraf. Mhm. Also Großbritannien hatte meines Wissens nach eine 2-jährige Insolvenzzeit. Frankreich hat, glaube ich, eine kürzere Insolvenzzeit, was dann häufig dazu geführt hat, dass Unternehmen dann einfach ihren Firmensitz verlegt haben und dann die also angenehmeren Insolvenzmöglichkeiten im Ausland genutzt haben. Mhm. Macht es da nicht Sinn, das europäisch irgendwie zu harmonisieren?
Grundsätzlich ist das sinnvoll. Ich würde mich aber auch sehr gerne eben auch an einem eher niedrigeren Niveau halten wollen, weil wir rädern tatsächlich unsere Unternehmer, die pleite gegangen sind oder die in Insolvenz gegangen sind, wobei sie eigentlich damit gezeigt haben, dass jetzt außerhalb der Covid-19-Pandemie ein solches Unternehmen, also ihre Geschäftsidee eigentlich nicht aufgegangen ist, was eben auch einen Lehreffekt für andere Menschen darstellt. Und deswegen denke ich nicht, dass man Menschen, die mit ihrem Unternehmen in die Insolvenz gegangen sind, übermäßig drangsalieren soll.
Ja, das ist ja in Deutschland immer so dieses Scheitern, was da im Vordergrund steht. Mhm. Ja. Da haben die Amerikaner ja, glaube ich, eine andere Sicht so ein bisschen auf Insolvenzen.
Genau. Das,
manchmal gehen Sachen halt schief, ja, und dann probiert man es halt neu.
Das ist dann halt so, ja. Und wie gesagt, im Zweifelsfalle haften die Unternehmer schon mit ihrem Vermögen. Deswegen gehen sie ja dann im Zweifelsfalle in die Privatinsolvenz. Das Haus ist weg und das ist ganz einfach bitter. Und da sollen die so schnell wie möglich wieder rauskommen. Sie hatten ja eine gute Idee und die ist einfach nicht ausgegangen.
Und willst du das auf Unternehmer beschränken, die Idee, oder sagst du das grundsätzlich, also für alle, also auch die, keine Ahnung, bei Otto Versand einfach zu viel bestellt haben und da in die Insolvenz gerutscht sind, soll denen das auch zugutekommen?
Also,
oder nur den Unternehmer?
Ich würde das schon differenzieren, weil der zweite Fall ist eher ein Fall für eine Schuldenberatung. Wenn jetzt jemand über seine Verhältnisse gelebt hatte, dass man den da wieder einfängt. Da ist natürlich dann ist sinnvoll, dass dann eben die zu viel gekauften Dinge eben auch wieder zurückgegeben werden und man auch diese Schulden abbaut. Wobei dann natürlich auch die Unternehmen, die also Otto oder Mediamarkt und wie sie nicht alle heißen, die da alle auf Teufel komm raus. per Teufel komm raus, ihre Produkte gegen Ratenzahlungen an den Mann bringen möchten und da eben die wirtschaftlichen Hintergründe nicht richtig prüfen.
Also ja, das ist schwierig, ja. Das ist zu jeder Insolvenz gehören natürlich auch Gläubiger, die also gerade auch bei Unternehmen ja im Zweifel auch von den Forderungen abhängig sind, ja. Also welchen Wahlbezirk hattest du?
Ich habe den Wahlbezirk 69, Magdeburg-Schönebeck.
Schönebeck.
Ja, da gibt es eine sehr schöne Saline, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja. Ein sehr schönes Bad.
Jetzt machst du aber Werbung.
Also für das Salinebad in Schönebeck mache ich gerne Werbung. Also das ist wirklich sehr angenehm. Und das denkt man gar nicht, dass man sowas in so einem Ort wie Schönebeck findet. Mhm. Also sehr, sehr schön.
Habe ich euch erzählt, dass ich jahrelang in Schönebeck gearbeitet habe?
Nee, wo denn? Nicht, ne?
Echt, ja? In Salzelm, in Schönebeck, Salzelm.
Ah, dann kennst du es ja, Mensch.
Na klar kenne ich das. Und? Immer nach der Arbeit massieren lassen. Nein,
stimmt. Der Genießer.
Nein. Aber ich kenne das gut, klar. Okay. Ist schöner Wahlbezirk. Da.
Ja, und Magdeburg ist übrigens auch sehr schön. Das muss ich mal hier festhalten.
Ja, natürlich.
Also ich bin gerade gestern durch die Innenstadt gefahren und habe jetzt gesehen, dass der neue blaue Bock, ich hoffe, der wird nicht blau, mal sehen, wie er wird, fast das fertig ist. Das ist,
glaube ich, so Glasstahl, wie es aussieht, schön verglast.
Und wenn man jetzt so aus Richtung Hasselbachplatz kommt und so in Richtung Breitenweg hineinschaut, dann hat man da jetzt so tatsächlich diese drei Punkte, durch diesen neuen blauen Bock, dann das ehemalige Haus der Lehrer, jetzt mal Katharinenturm.
Mhm.
Und das Uni-Hochhaus. Also das ist, sind jetzt wirklich so drei Punkte. Das ist, also, ja, also ich denke immer, da gibt es wahrscheinlich tatsächlich ein paar Architekten, so die sich vielleicht vorher wirklich mal Gedanken machen. Also finde ich sehr schön.
Hauptsache, der Dom bleibt am größten.
Ja.
Und die benennen das nicht in Magdehätten um oder so.
Ja. Nee. Na gut, die Domspitzen muss man ja sehen, sonst ist man ja als Magdeburger unglücklich.
Genau.
Ja, weiter. 20 Punkte. Wir haben noch.
Wir haben noch 17.
Sachsen-Anhalt, die großen Zentren. Wolfsburg. Ui. Also Berlin, Wolfsburg, Hannover, Leipzig anschließen. Ja, Wolfsburg ist ein großes Zentrum.
Na, es gibt dort viele Arbeitsplätze und Unternehmen, die eben aufgrund eines dort ansässigen großen Automobilherstellers aus dem Boden sprießen. Mir wäre es lieber, wenn die in Magdeburg und nicht in Wolfsburg aus dem Boden sprießen würden. Dafür brauchen wir natürlich extrem schnelle Zugverbindungen und 5G an jeder Milchkanne bei uns, damit eben Unternehmen, die Zulieferer für Wolfsburg sind, also für den Wolfsburger Automobilhersteller sind, mitunter eben auch in Magdeburg ansässig sein können, die Menschen, die dort arbeiten, ohne weiteres in Magdeburg arbeiten können und in einer halben Stunde mit dem Zug dort in Wolfsburg vom Werk stehen. Gleiches gilt auch für Berlin. Berlin wird unglaublich schlecht regiert. Die Schulen sind miserabel. Mhm. Kein Mensch möchte wirklich in Berlin leben. Trotzdem sind dort sämtliche neuen Startups ansässig. Die Bundesregierung sitzt dort. Und da möchte man natürlich auch eine Alternative für die Beamten, für die Bundesregierung arbeiten, für die Startup-Unternehmer, die dann plötzlich doch eine Familie gründen wollen und Kinder bekommen, schaffen und ihnen eben die Möglichkeit ermöglichen, dass sie in Magdeburg leben können, nach Berlin pendeln zum Arbeiten oder im Homeoffice aus Magdeburg heraus arbeiten oder eben tatsächlich Teile ihrer Startups dann tatsächlich hier nach Magdeburg rüberholen oder Teile ihrer Betriebstätigkeit nach Magdeburg rüberholen, damit wir dann letzten Endes von diesen Wachstumssternen, sage ich mal, massiv profitieren können. Mhm.
Also durch Magdeburg fährt ja der ICE, ja.
Aber er hält nicht.
Er hält nicht. eigentlich unglaublich, eine ganz schön traurige Geschichte, ja. Also dass da die Landesregierung sich nicht mal durchgesetzt hat, also.
Also es wäre wirklich wünschenswert, es ist mir letzten Endes egal, wie dieses Schieneninstrument dann heißt, was da fährt, ob das jetzt Interregio Express heißt, ob das ICE heißt, es geht eigentlich nur darum, dass das Ding schnell fährt und Wolfsburg in einer halben Stunde schafft, Berlin 45, 50 Minuten hinkriegt, damit eben die Menschen, die dort arbeiten, auch in Magdeburg leben können. Und Magdeburg eben auch als einen Hub für diese beiden Städte mit nutzen können. Außerdem käme dann beispielsweise aus Magdeburg heraus viel schneller zum Flughafen nach Berlin. Und
der ist ja jetzt offen, stimmt.
Der funktioniert plötzlich, ja.
Das hat keiner so richtig mitgekriegt in der Corona, im Lockdown. Ja. Das heißt,
die also haben wir plötzlich, ja.
Irgendwie, ich dachte mal, das dauert jetzt noch mal 5 Jahre, aber zack.
Ja gut, das war jetzt eine gute Chance. Jetzt haben die nicht so viele Flugzeuge. Da ist die Fehlerquote vielleicht nicht so hoch am Anfang.
Ja, da kann man erstmal üben, ja, mit genau. Kleinen Anfang.
Genau. Okay, das ist böse, die haben sich da sicher alle Mühe gegeben.
Ja.
Möglicherweise.
Ja. Wie war das nochmal? Korruption auf einem Autobahnparkplatz mit einem Koffer mit Geld. Also wie man sich sowas eigentlich vorstellt.
Ja.
Das ist unglaublich, ja. Oder Rauch nach unten hin abziehen zu wollen. Also auf die Idee muss man erstmal kommen.
Ja. Wobei, es gibt jetzt Küchenzeilen, wo das praktiziert wird, tatsächlich. Also wo du deinen Topf quasi vom, also wenn der Topf kocht, also du die Dämpfe nach unten abziehst.
Du kochst deinen Topf?
Nee.
Wie machst du das? Bei mir kocht immer nur das Wasser.
Ja, das stimmt. Okay.
Ja.
Wir wollen ja ernst.
Genau. Wie gesagt, das sind einfach Punkte, die bringen uns hier in Magdeburg, die bringen uns in Sachsen-Anhalt wirtschaftlich weiter. Ja. Also so haben wir hier Wachstum, so entstehen hier Arbeitsplätze vor Ort, auch hochwertige Arbeitsplätze. Und das ist eigentlich das, worum es geht.
Also das geht aber auch schon über Corona hinaus, sondern das ist ja ein grundsätzliches sachsen-altinisches Problem, ja. Das ist, dass wir hier uns zu schlecht angebunden haben.
Wir sind mittendrin, ja, so geografisch, aber irgendwie fahren alle nur vorbei.
Ja, ja, wir haben halt die A2, aber irgendwie ist sie nicht hinreichend schnell.
Ja. Ja, ich hoffe ja, dass irgendwann die A14 fertig wird, damit ich an meine geliebte Ostsee schneller komme und dort segeln kann. Also es ist einfach wirklich eine Katastrophe, die Anbindung tatsächlich.
Man sieht das in du hast doch dann dein Helikoptertaxi.
Ja, also du lachst, aber ich halte von diesen Technologien eine ganze Menge. Ja. Ich denke, das wird, also wenn wir die Städte nicht weiter zupflastern wollen, muss man ja Alternativen finden irgendwie. Und 5G macht es ja eigentlich auch möglich, automatisiert so einen Helikopter durch eine Stadt zu fliegen. Von daher, ja. Also ich bin eingeschworener Star Trek-Fan und glaube an die Zukunft und glaube an die Fähigkeiten der Menschen, sich zu entwickeln. Also
dann lieber beamen als den Helikopter.
Würde ich auch sagen. Ja, okay. Energie, Scotty. Okay. Ja, aber Breitband ist doch auch eins von deinen Themen,
das war Breitband, 5G. Das war das, was man wirklich flächendeckend hier braucht. Und das ist schon alleine eine Frage der Sicherheit, damit man eben überall, wenn jetzt Telemedizin oder Ähnliches durchgesetzt wird, dass man das auch überall in Anspruch nehmen kann.
Okay, Punkt 16.
Ja, Punkt 11.
Ach so, Entschuldigung, halt. Ja. Thomas, wolltest du?
Punkt 11? Warte, ich muss
gucken. Ich war schon bei Punkt 16. Also wir springen gerade.
Oh. Ja, Punkt 11. Senkung der Mehrwertsteuer auf 7% für Gastronomie, Kinos, Veranstaltungen, Friseure, Kosmetika etc. Das ist interessant. Erzähl.
Genau, für die kommende Legislaturperiode über den Zeitraum, über die kompletten 4 Jahre, muss man eigentlich dafür Sorge tragen, dass jene Unternehmen, die jetzt vom Lockdown massiv betroffen waren, eben durch diese Mehrwertsteuersenkung sich wieder ein kleines finanzielles Puffer aufbauen können. Sie können natürlich, stellt man sich jetzt vor, ein Haarschnitt kostet derzeit 11,90 Euro wegen der 19-prozentigen Mehrwertsteuer, wird er dann eben noch 10,70 Euro kosten, sprich 1,20 weniger. Und ich gönne es dem Friseur vom Herzen, dass er sich diese 1,20 Euro nochmal in die Tasche steckt und damit eben sich wieder ein gewisses finanzielles Polster in der Zeit dann wieder aufbauen kann in den 4 Jahren, dass man sie schlicht und ergreifend dahingehend entlastet.
Aber können wir uns das überhaupt leisten? Also wenn ich jetzt Herrn Richter hier in Sachsen-Anhalt höre oder Herrn
Olaf Scholz, das ist der Kanzlerkandidat der SPD.
Ja, verdammt, ja, den kann man.
Wer war das nochmal? Ja,
wie hieß die Partei? Nee. Nein, wir wollen ja hier. Nee. Die sagen ja, also klar, Bazooka, okay, aber jetzt habe ich schon wieder Töne gehört, dass das Geld knapp wird. Und so der Hinweis, so durch die eine oder andere Zeile, dass man durchaus mit erhöhten Steuereinnahmen rechnen muss. Also können wir uns da sowas leisten dann hier?
Naja, also es kommt drauf an, was wir eben auf der anderen Seite ausgeben. Ob wir unser Geld tatsächlich sinnvoll verausgaben oder ob wir eben weiße Elefanten uns kaufen. Nehmen wir beispielsweise mal das Rentensystem. Also es wird jetzt ja diese Rente, diese Mindestrente von SPD und CDU, also von der Großen Koalition, nehme ich mal als Beispiel. Diese wird 3,8 bis 7 Milliarden Euro im ersten Jahr zusätzlich kosten. Es führt dazu, dass eben jemand, der mindestens 35 Jahre gearbeitet hat, egal ob Vollzeit oder Teilzeit, dann eben diese Grundrente erhält. Das ist auch mal wieder eine Sache, die ist gut gedacht. Ich bin natürlich sehr dafür, dass Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, auch am Ende ihres Arbeitslebens mit einem gewissen finanziellen Polster dastehen, auf jeden Fall auch besser gestellt werden als jene Menschen, die überhaupt nicht gearbeitet haben. Wir als FDP haben hier aber ein anderes Rentenmodell vorgestellt. Das sieht die Basisrente vor und demzufolge haben wir einen 20-prozentigen Freibetrag der Rente. Nehmen wir ein Beispiel an, jemand hat 15 Rentenpunkte. Das heißt, er hat 15 Jahre lang zum Durchschnittslohn eingezahlt in die Sozialversicherung. Damit würde er heute 850 Euro erhalten. Das sind 396 Euro Rente. Grundsicherung plus die Rente, die er erhält. Nach unserem FDP-Modell hätte er mit dieser 20-prozentigen Freibetragsrechnung 946 Euro in der Hand und damit 96 Euro Rente mehr. Es ist zwar kein großer Sprung, aber er ist auf jeden Fall besser gestellt. Also 96 Euro, wenn man vorher nur 850 Euro hatte, das merkst du. Bei 25 Punkten ist es sogar so, dass er eben auch heute 850 Euro bekäme, dafür 50 Euro Grundsicherung. Und nach unserem Modell hätte er sogar 1.010 Euro, also 160 Euro mehr. Sprich, dieser Vorschlag richtet sich ganz klar danach, wie viel jetzt eben jemand eingezahlt hat. Sprich, das Leistungsprinzip in unserer sozialen Marktwirtschaft bleibt damit komplett erhalten. Und es gibt nicht diese Ungerechtigkeit bei den 35 Jahren. Sprich, jemand, der 35 Jahre lang Teilzeit gearbeitet hat, erhält diese Mindestrente. Wer 34 Jahre Vollzeit gearbeitet hat und tatsächlich dann gegebenenfalls mehr Geld eingezahlt hat, als der 35 Jahre eingezahlt hat, erhält es eben nicht. Und das ist eine große Ungerechtigkeit meiner Meinung nach. Und da muss man gegen angehen. Und unser Modell kostet eben auch nur 400 Millionen Euro und nicht so viel wie der Plan der GroKo. Da kann man dann tatsächlich Geld sparen. Das müssen wir auch.
Er motiviert die Leute tatsächlich auch zu arbeiten. Ja.
Es ist anreizkompatibel, ja. Beziehungsweise auch nach Möglichkeit eben auch mehr zu verdienen, um eben auch mehr Einzahlungen in das Rentensystem zu leisten. Das sind Punkte, so kann man eben tatsächlich finanzielle Mittel im Staatshaushalt einsparen. Und wir stellen die bedürftigen Rentner damit besser. Sprich, es ist nicht mehr notwendig, dass jemand in Rente ist und dann nebenher noch den Wahlanzeiger jener Stadt verteilt, sondern er hat eben die Möglichkeit, dann tatsächlich von seiner Rente gut zu leben.
Thomas, wir müssen mal einen Zettel machen für die ganzen Firmen, die wir hier benannt haben. Die müssen wir mal anschreiben, ob die uns was dafür bezahlen. Um mal den marktwirtschaftlichen Aspekt dazu. Nee, Spaß beiseite.
Ja, also Spenden. Ich hör das nochmal durch und dann mache ich die Liste. Genau. Spenden, aber du schreibst sie an.
Spenden nehmen wir natürlich immer gerne.
Spenden, ja klar.
Ja, Wahlkampf kostet Geld, klar.
Genau.
Okay, jetzt haben wir Punkt 11. Freihandel. Das hatte ich mir durchgelesen. Da habe ich gedacht, oh je, Freihandel ausbauen. TTIP, SWIFT für Brasilianer, die den Amazonas abbrennen? Was?
Nee. Nein, das nicht. Nee, ich bin klar für freien Handel, weil es letzten Endes dazu führt, dass beispielsweise unsere Landwirte ihre Äpfel und Birnen in die USA verkaufen können, ohne dass sie dabei massive Auflagen oder Zölle haben, dass wir unsere Autos global verkaufen können, andere Länder das Gleiche tun können. Es gibt natürlich immer wieder Kritik daran, dass jetzt beispielsweise in den USA Chlorhühnchen angeboten werden. Bei uns sind dafür die Hühnchen mit Antibiotika teilweise versehen. Und die werden mit Chlor gereinigt in den USA.
Die Hühnchen?
Ja, das Fleisch.
Ja. Nicht die lebenden Hühner. Ja. Okay. Ja. Die werden durch einen Swimmingpool gezogen. Ja,
damit eben die Bakterien des Huhns abgetötet werden.
Der Präsident wollte sich irgendwelche Sachen spritzen hier gegen Corona.
Ja, das hat er auch vorgehabt, ja. Letzten Endes liegt es am Konsumenten, ob er jetzt nun das Hühnchen kauft, wo drauf steht, hergestellt in Deutschland, oder wie ich eben unsere Freunde in den USA kenne, die dann eben auf ihre Hühnchen draufschreiben, proudly made in the United States of America. Ja. Das darf dann der Konsument letzten Endes entscheiden und möchte mir das dann letzten Endes nicht vorgeben lassen, was jetzt nun wo verkauft wird. Also letzten Endes profitieren wir alle von dem, also der Kuchen, den wir zu verteilen haben, der wird letzten Endes größer. Es gibt natürlich jetzt Kritik, die massiv geübt wird an den geplanten Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Mercosur, also Argentinien, Uruguay, Paraguay und Brasilien, weil jetzt gerade in Brasilien unter diesem Tropenrechtsextremisten dort massiv der Regenwald abgebrannt wird, um dort dann beispielsweise Flächen für Rinderzucht zu schaffen. Und da muss man natürlich in diesem Fall dagegen vorgehen, dass die Landwirte, beziehungsweise ich würde das sogar als Kriminelle bezeichnen, dort den Regenwald per Brandrodung zerstören und vernichten. Und hier müssen wir auch dann als Europäische Union dann mit individuellen Sanktionen trotz Freihandel gegen diese Landwirte vorgehen, beziehungsweise gegen diese Umweltverschmutzer und beispielsweise die Jungs aus dem Zwift-Abhocken auslösen, dass sie beispielsweise keine Finanztransaktionen mehr durchführen können. Und wenn man nicht mehr im SWIFT-Abkommen drin hängt und weitere Sanktionen hat, beispielsweise DHL nicht mehr liefern darf, weil man eben auf irgendeiner Sanktionsliste steht, dann fangen die Leute auch sehr schnell an, ihr Verhalten zu ändern.
Ja, wenn es ums Geld geht.
Genau, sie zündeln ja den Wald an, weil es ums Geld geht. Und wenn sie jetzt an ihr Bankkonto nicht mehr rankommen, weil sie eben auf einer SWIFT-Sanktionsliste stehen, dann werden sie ihr Verhalten ändern. Jetzt die Frage, wie kriegt man diese Jungs da drauf? Woher weiß ich, dass es eben Karl Gustav ist, der jetzt da im Regenwald ja seine Verbrechen begeht? Das ist ganz klar, wir brauchen eben Informationen diesbezüglich. Und da gehört das Umweltthema meiner Meinung nach ganz klar auch in die Auftragabendliste des Bundesnachrichtendienst, der dann eben seine Agenten darunter schickt und guckt, wie heißt der Typ, der da jetzt den Regenwald in Brand setzt? Dafür haben wir ja die für Aufklärungen. Okay. Also die verabreden sich ja bestimmt auch irgendwie im Internet, um das zu tun. Und das kann man ja auch auslesen. Und gut, Karl Gustav, wir haben dich da jetzt ertappt. Wir wissen, dass du das machst. Wir wissen, dass du das gemacht hast. Und sorry, jetzt kommst du an dein Konto nicht mehr ran. Jede Bank, die mit dir jetzt Handel treibt, ist eben auf einer Terrorliste dann gelandet. Und also, da müssen
das, so eine Art Umweltstrafrecht international.
Genau, welches wir dann eben durchsetzen. Ich meine, die USA können ja auch, schaffen es ja auch, ihre Sanktionen international durchzusetzen. Wir können das auch gemeinsam meiner Meinung nach mit den USA machen, weil wir mit Joe Biden ja auch einen US-Präsidenten haben, dem der Umweltschutz sehr am Herzen liegt. Und dann können wir eben auch gemeinsame Sanktionen gegen diese Individuen dann durchsetzen. Also es wäre eben tatsächlich sowas wie ein internationales Umweltstrafrecht gegen solche Verbrecher mit reinsetzen dann Sanktionslisten da verbringen. Es hindert uns ja nichts daran, dass wir trotzdem brasilianische Flugzeuge zollfrei einführen und wir unsere Daimler dorthin verkaufen oder auch mal es dem Argentinier gönnen, der jetzt vom schweren Rotwein genug hat, dass er auch mal einen schönen, leckeren Wein aus dem Saale-Unstrut-Gebiet trinken kann.
Naja, aber das muss natürlich einhergehen auch mit intelligenten Lösungen. Also die Leute brennen ja die Wälder da nicht aus Langeweile ab, sondern weil das für sie ökonomischen Vorteil hat, ja. Dann müsste man halt Alternativen schaffen.
Also, diejenigen Farmer, die das tun, die sind eigentlich relativ wohlhabend. Also es sind im Zweifelsfalle Großgrundbesitzer, die haben bereits große Ländereien, die sie betreiben und deswegen, es ist nicht der arme Brasilianer, der legt dann letzten Endes das Feuer, aber der Auftraggeber, der dann später die Rinder dort züchtet, das sind im Zweifelsfalle eher wohlhabende Menschen dort vor Ort. Letzten Endes liegt es an dem Konsumenten selbst, der dann eben entscheidet, kaufe ich nun ein Auto, kaufe ich jetzt nun ein BMW oder kaufe ich einen Dodge? Es sind beides Autos, beide fahren, beide haben unterschiedliche Verbrauchswerte, sehen unterschiedliche aus und ich habe eben dadurch die Möglichkeit, weil mir eben beispielsweise das Design des BMWs oder eben jenes des Dodge besser gefällt, eben das eine oder das andere Auto zu kaufen. Also ich habe schlicht und ergreifend als Konsument mehr BMW, ja, ich bin der BMW-Fahrer.
Ja. Ich bin da, glaube ich, eher der Dodge-Fahrer.
Ich?
Du bist erst eher der Läufer, oder?
Ich bin eher der Läufer. Ich bin eher der Fahrradfahrer.
Ja, ich hatte damals auch in den USA, in Kanada, als Mietwagen mal so einen schönen Dodge Charger gehabt. Das sind schon schicke Autos. Sie sind zwar ein bisschen robuster verarbeitet, sage ich mal, aber sie fahren und sie sind groß und haben viel Platz. Also es gibt durchaus Leute, die auch hier in Deutschland, die gegebenenfalls so ein Fahrzeug kaufen wollen oder auch Tester. Das, wenn man jetzt ein E-Auto haben möchte und da eben weniger Zollabgaben drauf hat, dann sollte man das auch meiner Meinung nach machen. Jetzt andere Produkte, Mandelmilch, Sojamilch, die dürfen ja leider in der EU so nicht heißen, weil gab es jetzt wieder mal Vorgaben, dass eben, wie gesagt, die Sojamilch nicht Sojamilch heißen darf, damit eben der Konsument sich im Regal nicht vergreift und dann plötzlich zu Hause vom sich Müsli vorbereiten möchte und plötzlich Sojamilch da hat und keine normale Milch, obwohl
da frage ich mich immer, was hat der Gesetzgeber für ein Bild von den Konsumenten?
Ja, also ich weiß es letzten Endes selbst, ja.
Also ich, keine Ahnung, wer verwechselt Sojamilch mit Hafermilch mit Kuhmilch.
Genau. Also, das Ding ist auch
bei, so keine Analphabeten.
Ja, guck mal, also, hier bei der Scheuermilch weiß ja auch jeder, dass da weder Milch drin ist, noch ein Verkehrsminister.
Ja.
Also die schmeckt im Kaffee auch ganz übel.
Scheuermilch? Ja.
Scheuermilch. Also es ist, okay. Wir sind als Verbraucher selbst dafür verantwortlich, was wir letzten Endes machen. Also natürlich, ich gucke, wenn ich einkaufe, auch darauf, dass ich Bioprodukte kaufe, dass ich Produkte mit einem hohen Tierwohllabel kaufe. Und genauso kann ich eben auch gucken, steht jetzt da drauf, dass das Rindfleisch aus Brasilien kommt, kommt das Rindfleisch aus Deutschland, kommt das Rindfleisch aus den USA. Und dann kann ich eben als Konsument meinen Vorlieben zufolge eben jenes Rindfleisch kaufen, welches mir am besten gefällt, jeweils mit dem Tierwohllabel, welches da noch mit dran steht. Also es ist, liegt letzten Endes an uns Konsumenten, was wir machen. Und wir Konsumenten sind auch dafür verantwortlich, wie gut letzten Endes die Produkte sind, die wir kaufen. Also wir sind diejenigen, die Nachfrage beispielsweise nach guter Butter schaffen.
Ja, ich finde es auch viel wichtiger, wenn vielleicht mal bei dem einen oder anderen Produkt draufstehen würde, wie viel Zucker drin ist, also sichtbar. Also das wäre vielleicht sinnvoller.
Also das ist eben auch das Thema, wie gesagt, bei dem internationalen Handel. Also jedem ist selbst überlassen, sollte selbst überlassen sein, was er denn kauft.
Macht ja auch das ist ja auch Marktwirtschaft, ja. Du hast hier bei deinen 20 Punkten als Punkt 18 Einwanderungsgesetz stehen.
Jo.
Da habe ich drüber nachgedacht.
Also das Ding ist, wir haben in vielen Bereichen absoluten Fachkräftemangel. Und als FDP hatten wir ein 3-Türen-Einwanderungsgesetz uns mal ausgedacht. Demzufolge durch die erste Tür eben Fachkräfte nach einem Punktesystem hier nach Deutschland einreisen können. Da wird dann geguckt, kann die Person Deutsch sprechen, in welchem Alter ist diese Person, welche Ausbildung hat diese Person, wird diese Ausbildung in Deutschland gebraucht. Und dann kann eben die Fachkraft, wenn sie eben im Wettbewerb mit anderen Fachkräften die meisten Punkte erzielt hat, hier auch nach Deutschland dann einreisen und hier leben und arbeiten. Das Gleiche gilt auch für Studienabsolventen, wenn die ihr Studium absolviert haben, sprechen die im Zweifelsfall auch rudimentäres Deutsch und sollen sich meiner Meinung nach auch hier auf dem Arbeitsmarkt mit ihrer Punktezahl, die sie erhalten haben, dann auch bewerben und hier berufstätig werden können, ohne dass da den Menschen Steine in den Weg gelegt werden. Und an vielen Fachkräften hängen selbst nochmal 5, 6 weitere Arbeitnehmer dran, die dann eben auch nochmal letzten Endes hier aktiv werden. Sprich, wenn ich jetzt beispielsweise einen Arzt aus Guatemala hole, dann der hier im Krankenhaus arbeitet, dann haben dann gleichzeitig nochmal 4, 5 Krankenpfleger auch noch eine Stelle, die dann dem Arzt eben assistieren. Und das ist ein etwas sehr Positives, wie ich es sehe. Ich erinnere mich noch leidtragend daran, wie es war, meine Frau hier in Deutschland einzubürgern. Ich musste nachweisen, dass ich in männlicher Linie seit 2 Generationen deutschstämmig bin.
Ach.
Ich habe dann erstmal die Geburtsurkunde meines Vaters gesucht. Es war klar. Dann hatte meine Großmutter die Geburtsurkunde meines Großvaters gefunden. Er ist 1914 geboren. Die Geburtsurkunde war auf das Jahr 1918 aufgestellt. Tschechische Republik stand dann da drauf. Republika Tscheka. Und gebürtig ist er eigentlich Österreich-Ungar demnach gewesen. 1914. Und es war dann schon ein bisschen komplizierter, zumal er bereits während des Krieges so im Gebiet der späteren Bundesrepublik Deutschland war und dann einfach dort geblieben ist. Und das hatten wir natürlich dann noch irgendwo einen Flüchtlingsausweis gefunden und irgendwelche Papiere von irgendwelchen Vorfahren, die dann deutschstämmig sind. Und das wurde dann auch irgendwann von der Ausländerbehörde entsprechend akzeptiert. Aber trotzdem ist es grauselig, dass man dann wirklich in männlicher Linie zwei Generationen zurückgucken muss, dass man da eben tatsächlich deutschstämmig ist.
Und sehr chauvinistisch, oder?
Ja, das ist meiner Meinung nach auch so. Also einfacher wär's auch für mich gewesen, hätte meine Mutter behauptet, ich sei unehelich zur Welt gekommen. Weil dann wäre die mütterliche Linie dann letzten Endes dann auch noch maßgeblich. Also war völliger Blödsinn, meiner Meinung nach. Also es ist ein archaisches Einwanderungssystem, das ist irre.
Ja. Irgendwo hat doch jeder von uns einen Migrationshintergrund.
Ja, deswegen, das ist ja das Verrückte dabei. Und ja, das müssen wir massiv vereinfachen.
Ich frage mich gerade mal ernsthaft, aus welchem Jahr dieses Gesetz ist.
Also, das haben wir immer noch am Gange.
Also welchen Sinn kann das denn haben, in der zweiten Generation männlicher Linie zu schauen, ob 1918 irgendjemand Deutscher war oder nicht? Also
ja, ich brauche den Staatsbürgerschaftsnachweis dafür, weil der Personalausweis selbst ist kein Beweis dafür, dass ich deutscher Staatsbürger bin, sondern nur ein Indiz. Und das ist das Verrückte dabei.
Also okay, wir brauchen ein neues Einwanderungsrecht.
Genau, richtig. Und wie gesagt, zu den Fachkräften zähle ich natürlich auch Bäcker und Fleischer. Also das sind genauso Fachkräfte wie Akademiker und wie der Ingenieur oder auch der Arzt. Das sind auch Menschen, die fehlen uns hier auf dem Arbeitsmarkt ganz massiv und die haben auch gute Ideen und können auch hier Unternehmen gründen und damit hochwertige Produkte anbieten. Es gibt noch zwei weitere Türen in unserem Einwanderungssystem. Das eine sind dann Kriegsflüchtlinge, sprich, dass wir eben in den Kriegsflüchtlingslagern ein Büro haben. Das steht dann drauf, Bundesrepublik Deutschland, beispielsweise in Jordanien. Und dann sucht man sich dort die besonders bedürftigen Flüchtlinge aus, die man dann eben per Flugzeug nach Deutschland bringt, damit die hier in Sicherheit sind und eben die Flüchtlingslager in Jordanien entlastet werden dadurch, sondern eben beispielsweise irgendwelche Kontingente aufstellt, wie man das dann eben reguliert, damit man die Menschen schlicht und ergreifend nicht dazu zwingt, sich in diese Boote zu setzen und übers Mittelmeer zu fahren. Also dass man ihnen dort eine Perspektive gibt, okay, du kannst nach Deutschland kommen, beispielsweise alleinreisende Frauen, Familien, kleinen Kindern, Frauen mit kleinen Kindern, wo der Mann umgekommen ist, also solche Menschen, dass man denen eben massiv hilft und sie massiv unterstützt. Der dritte Punkt sind die traditionellen Asylbewerber, beispielsweise die Frau, die es in Saudi-Arabien nicht mehr ausgehalten hat, die dort verfolgt wird, die sich ins Flugzeug setzt und in Frankfurt am Flughafen ankommt und dort politisches Asyl beantragt. Das ist die dritte Gruppe. Ein Wechsel zwischen den Gruppen muss natürlich auch möglich sein. Das heißt, wenn ein Kriegsflüchtling bei uns hier in Deutschland dann ist, der eine Ausbildung zum Bäcker gemacht hat, dann soll der um Gottes Willen auch hier bleiben und weiterhin als Bäcker arbeiten. Dazu gehören natürlich aber auch Rückführungen von all jenen, die sich eben auch nicht hier angepasst haben, die jetzt beispielsweise dauerhaft von Sozialhilfe leben, hier und da mal einen Ladendiebstahl und wenn sich dann jetzt die Situation in der Heimat dann, sag mal, wenn jetzt keine Gefahr mehr für Leib und Leben dort besteht, dann ist natürlich auch notwendig, diesen Menschen dann auch wieder zurückzuschicken, wenn er sich hier nicht an die Regeln halten kann. Und das meine ich jetzt mit Einwanderungssystem.
Ja, ich habe gerade mal geschaut, Zuwanderungsgesetz heißt es ja richtig, was derzeit gültig ist. Und es ist nicht von 1890, sondern es ist von 2004 in Kraft getreten, 2005.
Ja, bei der Staatsbürgerschaft meiner Frau hing es damit zusammen, dass bei meiner Deutschstämmigkeit immer die Rechtslage zu der jeweiligen Geburt der jeweiligen Person galt.
Ach so, okay.
Das heißt, man musste eben auf die Rechtslage von 85 zurückgehen, das ist mein Geburtsjahr, und dann auf das meines Vaters. Da galten eben diese archaischen Regeln, an die sich dann diese Ausländerbehörden immer noch halten müssen. Das und das gehört einfach auf den Friedhof der Geschichte.
Ja, definitiv.
Also nicht ins Geschichtsbuch, sondern wirklich auf den Friedhof. Also es muss verbuddelt werden, das brauchen wir nicht mehr. Wir wollen ja auch als Deutschland um die besten Köpfe auf den internationalen Arbeitsmärkten werben. Und ja, ist dann ein solches System peinlich, ja.
Ja.
Also das dürfen wir nicht haben.
Also wir würden Sie gerne als Dozenten an unserer Hochschule beschäftigen, aber Sie müssen erst nachweisen, dass Ihr Großvater 1918 Deutscher war. Hallo?
Beziehungsweise der Großvater Ihres,
Ihrer Frau.
Der Großvater Ihrer Frau. In männlicher Linie.
Unglaublich, oder? Junge?
Ja, das wird besser.
Okay.
Ja, ihr beiden. Wir könnten jetzt hier noch jeden weiteren dieser 20 Punkte besprechen, aber dann wird es relativ spät. Deswegen würde ich mal sagen, ein gutes Schlusswort.
Danke.
Alexander.
War sehr spannend, ja. Also viel gelernt.
Ja, ja viel gelernt.
Ja.
Wir drücken dir die Daumen.
Danke.
Wünschen dir viel Erfolg.
Also viel
wünschen unserem Land, dass deine wirtschaftliche und anderweitige Fachkompetenz uns dann im Bundestag zugutekommt.
Danke. Das hoffe ich auch, ja. Es liegt auch, an Ihnen, den Wählerinnen und Wählern, dass Sie dann bitte Ihr Kreuz am 26.09. bei der FDP und bei meinem Namen machen.
Genau.
Genau.
Also meine Super. Stimme hast du definitiv.
Danke.
Meine auch.
Ja, dann danke, dass du hier warst, Fabian.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant mal wieder. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Wir haben uns gefreut. In die Runde, nach draußen, wohin auch immer, einen wunderschönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ja.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.